Im Jahr 2017 wurde der wahrscheinlich folgenreichste Datenraub der, naja, der modernen Geschichte durchgezogen. Und zwar nicht etwa mit irgendwelchen futuristischen, hochkomplexen Hacking-Tools.
Oh nein, absolut nicht.
Sondern er passierte, weil ein Multimilliarden-Dollar-Konzern schlichtweg vergessen hatte, ein ganz simples digitales Zertifikat für vielleicht $50 zu erneuern.
Ja.
Und weil ein IT-Team in so einem absoluten Netzwerkchaos überhaupt nicht herausfinden konnte, wer eigentlich für einen völlig veralteten Server aus den 1970er Jahren zuständig war.
Das ist wirklich, also das ist das ultimative Paradebeispiel dafür, dass die größte Bedrohung für ein Unternehmen nicht immer die Brillanz der Angreifer ist,
ja,
sondern eher die eigene unsichtbare Inkompetenz im Alltag.
Absolut. Und damit willkommen zu diesem Deep Dive. Schön, dass du heute dabei bist. Unsere heutige Mission basiert auf einem massiven Stapel von 43 Quellen.
Ja, ein ordentlicher Berg an Material.
Kann man so sagen. Wir haben Berichte von US-Behörden, Gerichtsdokumente, Analysen von Cybersicherheitsfirmen und interne Audits vorliegen. Wir nehmen heute nämlich den Equifax-Datendiebstahl von 2017 extrem genau unter die Lupe.
Genau. Und wir sprechen hier von einem Vorfall, bei dem die hochsensiblen Daten von fast der Hälfte der gesamten US-Bevölkerung, also rund 147,9 Millionen Menschen und auch etlichen Nutzern in Großbritannien und Kanada kompromittiert wurden.
Das ist so eine unvorstellbare Zahl.
Wahnsinn, oder? Ein Unternehmen, das laut seinem damaligen CEO 1200 Mal mehr Daten verwaltete als die Library of Congress, hat quasi über Nacht die komplette Kontrolle verloren.
Und genau deshalb wollen wir heute nicht so eine, naja, chronologische Checkliste abhaken. Wir wollen verstehen, wie und vor allem warum so etwas überhaupt passiert.
Richtig.
Wir reden hier über die Mechanik hinter diesem technischen Versagen, über die toxische Dynamik von Firmenübernahmen und sogar über Insiderhandel tief in der Führungsebene.
Das ist wirklich ein Krimi für sich.
Oh ja. Also dröseln wir das mal Schritt für Schritt auf. Die offizielle Timeline unserer Quellen beginnt mit einem ganz klaren Datum. Und zwar dem 7. März 2017.
Genau. An diesem Tag wurde nämlich eine extrem kritische Schwachstelle in einem super weit verbreiteten Web-Framework veröffentlicht. Das nennt sich Apache Struts.
Okay.
Die Lücke bekam die Kennung CVE 2017-5638 und dieses Apache Struts wird halt von unzähligen Unternehmen weltweit genutzt, um Webanwendungen zu bauen.
Also ein echtes Standardtool.
Absolut. Ein Reparaturupdate, also ein sogenannter Patch, stand von den Entwicklern auch sofort bereit. Und am 8. März gab es dann schon die hochoffizielle Warnung des USCRT, also der Nationalen Cybersicherheitsbehörde.
Soweit so normal in der IT-Welt, oder? Eine Lücke wird gefunden, eine Warnung geht raus.
Eigentlich schon.
In den Berichten steht jetzt, dass die Angreifer über einen Moment manipulierten HTTP-Header-Befehle ausführen konnten. Bevor wir da weitergehen, was genau bedeutet das in der Praxis? Ein Header klingt für mich erstmal nach etwas ziemlich Harmlosem.
Ja, das ist auch normalerweise so. Stell dir vor, so ein HTTP-Header ist im Grunde wie das digitale Versandetikett auf einem Paket, das du per Post verschickst.
Ah, okay.
Auf diesem Etikett stehen eigentlich nur Standardinformationen für den Empfänger, also in dem Fall den Server. Sowas wie, hallo, ich bin ein Firefox-Browser, ich spreche Deutsch, bitte zeig mir diese Webseite.
Der Server soll dieses Etikett also einfach nur ablesen, um zu wissen, wie er das Paket verarbeiten muss.
Exakt. Nur ablesen. Aber bei dieser speziellen Schwachstelle in Apache Struts haben die Angreifer statt einer normalen Information einfach einen schadhaften Befehl auf das Etikett geschrieben.
Oh, wow.
Ja, und durch einen Fehler im Code hat der Server diesen Befehl nicht einfach nur gelesen, sondern versehentlich direkt ausgeführt.
Krass, das heißt, die Angreifer konnten dem Server von außen völlig unbemerkt Anweisungen geben.
Richtig. Und zwar ohne sich jemals einloggen zu müssen.
Das ist natürlich fatal. Aber Equifax hat ja anscheinend reagiert. Am 9. März, also wirklich nur einen Tag nach dieser offiziellen Warnung, schickt das interne Global Threat and Vulnerability Management Team, kurz GTVM, eine E-Mail an über 400 Mitarbeiter.
Ja, die E-Mail gab es.
Und die Anweisung war unmissverständlich. Da stand, jeder, der Apache Struts nutzt, muss dieses Update innerhalb von 48 Stunden installieren. Aber das System namens ACES, also das Automated Consumer Interview System, ein riesiges Online-Streitportal von Equifax, das wurde schlichtweg nie gepatcht.
Naja, wenn du eine E-Mail an 400 Leute schickst.
Dann ist das doch wie ein überfüllter Gruppenchat, oder?
Ganz genau. Da greift sofort der Bystander-Effekt. Jeder denkt, naja, jemand anders wird sich schon drum kümmern.
Aber ganz ehrlich, wie kann ein Milliardenunternehmen sich bei so einem roten Alarm auf so ein reines Ehrensystem verlassen?
Um das zu verstehen, müssen wir uns ansehen, wie dieses Unternehmen organisch gewachsen ist. Equifax hatte nämlich in den 10 Jahren vor dem Breach eine extrem aggressive Akquisitionsstrategie gefahren.
Die haben massiv Firmen aufgekauft, richtig?
Genau. Die hatten 18 verschiedene Unternehmen gekauft. Und wenn du eine Firma kaufst, kaufst du ja nicht nur deren Produkte. Du kaufst halt 18 unterschiedliche IT-Netzwerke.
Oh je.
Ja, 18 verschiedene Arten Server zu benennen. Und 18 völlig unterschiedliche Sicherheitskulturen.
Das heißt, die haben diese ganzen Netzwerke einfach aneinander gestöpselt und gehofft, dass es irgendwie funktioniert? Ein riesiges Frankenstein-Netzwerk quasi.
Frankenstein-Netzwerk trifft es perfekt. Das führte zu einer Infrastruktur, die derart unübersichtlich war, dass Equifax nicht einmal ein vollständiges Inventar seiner eigenen Software hatte.
Wahnsinn.
Wenn also diese E-Mail an 400 Leute rausgeht, dann liest ein Administrator diese Mail, schaut in seine wahrscheinlich völlig unvollständige Liste von Systemen, sieht kein Apache Struts und zack, löscht die E-Mail.
Weil der denkt, er ist nicht betroffen.
Genau. Niemand wusste, dass dieses alte ACIS-System, dessen Wurzeln ja wirklich tief in die 1970er Jahre zurückreichen, überhaupt auf dieser spezifischen Version von Struts lief. Es gab einfach keinen offiziell zugewiesenen Systeminhaber.
Aber gab es denn da niemanden, der das mal kontrolliert hat? So ein Audit-Team, das nach diesen 48 Stunden sagt, Leute, zeigt uns den Bericht, dass alle Maschinen gepatcht sind.
Lustigerweise hatte ein internes Audit genau diese reaktive, fehleranfällige Patch-Kultur bereits 2015 scharf kritisiert.
Echt jetzt? 2 Jahre vorher?
Ja. Die Prüfer hatten gewarnt, dass Equifax komplett blind fliegt. Das Management hat dann auch Besserungen bis Ende 2016 versprochen, aber passiert ist halt nichts.
Klassiker.
Die Untersuchungsausschüsse haben später festgestellt, dass das Schließen dieser organisatorischen Lücken für die IT-Führung schlicht keine Priorität hatte.
Okay. Also die Haustür stand sperrangelweit offen. Und am 13. Mai 2017 spazierten die Angreifer dann gemütlich durch diese offene Tür in das ACRIS-System herein.
Sozusagen, ja.
Aber ab hier wird es für mich extrem rätselhaft, wenn ich mir die Quellen so ansehe. Vom 13. Mai bis zum 29. Juli wühlen die Hacker in den Datenbanken und laden in kleinen Tröpfchen Daten herunter.
Mhm.
Warte mal kurz, das sind 67 Tage. Wenn ein normaler Mitarbeiter plötzlich Millionen von Datensätzen kopiert, schlägt doch sofort irgendein Bandbreitenmonitor oder eine Firewall an. Warum behandelte das System diesen massiven Datenabfluss als völlig normales Verhalten?
Naja, weil das System, das diesen Abfluss hätte erkennen sollen, buchstäblich blind war.
Blind?
Ja. Und hier kommt dieses abgelaufene digitale Zertifikat ins Spiel, das du ganz am Anfang erwähnt hast. Netzwerktraffic ist heutzutage ja fast immer verschlüsselt, also unlesbar gemacht, damit niemand auf dem Weg vom Browser zum Server mitlesen kann.
Soweit logisch. Das ist diese SSL-Verschlüsselung, das kleine Schloss-Symbol im Browser.
Richtig. Aber um sich vor genau solchen internen Bedrohungen zu schützen, nutzen Großkonzerne eine sogenannte SSL Visibility Appliance.
Okay, was genau ist das?
Stell dir das vor, einen offiziell genehmigten Mittelsmann im eigenen Netzwerk. Dieses Gerät fängt den verschlüsselten Datenverkehr ab, entschlüsselt ihn kurz, scannt ihn auf bösartige Befehle oder eben auf Datenabfluss, verschlüsselt ihn dann wieder und schickt ihn weiter.
Ah.
Und damit dieses Gerät diesen sanktionierten Lauschangriff überhaupt durchführen darf, braucht es ein digitales Zertifikat.
Ah, okay. Und ich ahne, worauf das jetzt hinausläuft. Dieses Zertifikat muss regelmäßig erneuert werden, richtig?
Oh ja. Und das Zertifikat für genau das Gerät, das den Traffic des betroffenen ACS-Portals überwachen sollte, das war abgelaufen.
Für wie lange? Ein paar Tage?
Nein, es war seit 19 Monaten abgelaufen. Seit Januar 2016.
Also, wenn das Gerät den Traffic nicht mehr entschlüsseln durfte, hat es den kompletten Datenstrom einfach blind durchgewunken, anstatt ihn zu blockieren.
Exakt so war es.
Das ist, ja, als hätte man den massivsten Hochsicherheitsbanktresor der Welt gebaut. Aber der Wachmann hat vergessen, die Stromrechnung für die Überwachungskameras zu bezahlen. Und das für 1,5 Jahre.
Das ist eine perfekte Analogie, ja.
Und niemand im Management hat jemals nachgeschaut, ob das rote Aufnahmelicht der Kamera überhaupt noch brennt.
Nein. Und das Perfide daran ist ja, als das Zertifikat dann am 29. Juli 2017 aus völlig anderen routinemäßigen Gründen endlich mal erneuert wurde, da gingen quasi sofort alle roten Lampen an.
Oh, krass.
Das System schlug augenblicklich Alarm, weil es massiven, völlig verdächtigen Traffic zu einer chinesischen IP-Adresse gesehen hat.
Das wirft für mich aber noch eine andere Frage auf. Die Hacker kamen ja über dieses eiserne Streitportal, also dieses ACRAIS, rein. Wie um alles in der Welt konnten sie von dort aus fast die halbe US-Bevölkerung absaugen? War das alles in einer einzigen riesigen Datenbank gespeichert?
Nein. Und das ist dann das nächste architektonische Desaster bei Equifax. Die Angreifer stießen im Inneren auf ein völlig flaches Netzwerk.
Flaches Netzwerk heißt was genau?
Es gab null Segmentierung.
Das heißt, sie waren durch die Haustür drinnen und im Haus selbst gab es nicht mal mehr abgeschlossene Zimmertüren.
Ganz genau. Wer einmal drin war, der konnte überall hin. Und es kommt noch schlimmer.
Noch schlimmer?
Ja. Sie fanden auf einem der Server einfach unverschlüsselte Textdateien, in denen interne Passwörter im Klartext abgespeichert waren.
Nicht dein Ernst?
Doch. Und mit diesen Passwörtern konnten sie sich dann systematisch von Datenbank zu Datenbank hangeln. Die haben rund 9000 Abfragen über 51 verschiedene Datenbanken hinweg gestartet.
Also wir haben gigantische Datenmengen. Wir reden hier von Sozialversicherungsnummern, Geburtsdaten, Führerscheindaten, die im absoluten toten Winkel der Überwachung in kleinen Paketen abfließen. Wer saß denn am anderen Ende dieser Leitung?
Also im Februar 2020 hat das US-Justizministerium dazu eine offizielle Anklageschrift veröffentlicht.
Okay, und wer wurde da angeklagt?
Angeklagt wurden 4 namentlich genannte Mitglieder des chinesischen Militärs, also der People's Liberation Army.
Der PLA?
Richtig. Konkret sollen sie zum sogenannten 54. Forschungsinstitut gehört haben. Und die Operation war extrem raffiniert aufgebaut.
Inwiefern?
Naja, sie haben den Traffic über 34 Server in fast 20 verschiedenen Ländern umgeleitet, einfach um ihre Herkunft extrem gut zu verschleiern. Und sie haben jeden einzelnen Tag routinemäßig ihre eigenen digitalen Spuren und Logdateien gelöscht.
Die haben das also wirklich wie eine hochprofessionelle militärische Geheimdienstoperation aufgezogen.
Ganz genau. Und hier ist ein ganz wichtiger Punkt für dich, wenn du uns gerade zuhörst. Wir beziehen hier absolut keine Stellung in geopolitischen Fragen.
Nein, überhaupt nicht.
Wir berichten rein auf Basis der offiziellen Akten, die wir vorliegen haben. Laut dem US-Justizministerium war es die chinesische PLA. Die chinesische Regierung hingegen hat jede Beteiligung an diesem Hack oder an Cyberspionage generell extrem vehement bestritten. Wir geben hier also wirklich nur das wieder, was auf dem Papier der Ermittler steht.
Absolut verstanden. Aber wenn wir mal rein bei den Fakten bleiben, da fällt mir in den Quellen ein Detail wirklich extrem ins Auge. Diese ganzen 147 Millionen Datensätze sind danach nie irgendwo aufgetaucht.
Richtig.
Normalerweise, also wenn Hacker Kreditkarten oder Sozialversicherungsnummern stehlen, dann landen die doch wenige Wochen später auf irgendwelchen Plattformen im Darknet und werden zu Geld gemacht. Aber hier? Einfach nichts.
Gar nichts.
Warum stiehlt jemand quasi ein halbes Land an Daten, wenn er sie gar nicht verkaufen will?
Das ist genau der Mechanismus, der Sicherheitsexperten sofort hat aufhorchen lassen. Wenn Daten nicht monetarisiert werden, dann geht es fast immer um staatliche Spionageabwehr oder Informationsdominanz. Denk mal darüber nach, welche Macht in solchen Daten steckt.
Wie meinst du das? Wie erpresst man jemanden mit seinem Equifax-Score?
Es geht weniger um den Score an sich, sondern um das Zusammenführen von riesigen Datensätzen. 2 Jahre vor Equifax gab es einen gigantischen Hack auf das Office of Personnel Management der US-Regierung.
Ah, das OPM.
Genau. Da wurden Millionen Akten von Regierungsmitarbeitern gestohlen. Wenn ein Geheimdienst nun diese Personalakten mit den tiefgreifenden Finanzdaten von Equifax abgleicht, dann bekommt er ein absolut perfektes Radar für menschliche Schwächen.
Oh.
Du weißt dann plötzlich exakt, welcher Geheimdienstmitarbeiter heimlich spielsüchtig ist, wer in massiven Schulden steckt oder wer vielleicht kurz vor der Privatinsolvenz steht.
Und diese Menschen sind dann extrem anfällig für Bestechung.
Exakt. Es ist die ultimative Datenbank zur Rekrutierung von Spionen oder eben für Erpressungen.
Wow, okay. Das ist ein beängstigend logischer Mechanismus.
Definitiv.
Also die externen Angreifer nutzten diese toten Winkel der IT, um an diese Daten zu kommen, ohne sie jetzt direkt zu Geld zu machen. Aber, und das ist ja das Paradoxe an der Geschichte, das Management von Equifax hat, als sie den Hack am 29. Juli endlich bemerkt haben, sofort ihren eigenen massiven internen toten Winkel erschaffen.
Ja, das haben sie in der Tat.
Und genau diesen toten Winkel haben dann Führungskräfte genutzt, um sich selbst die Taschen voll zu machen. Lass uns mal über das sogenannte Project Sparta reden.
Oh ja, das ist der Moment, in dem aus einem technischen Versagen ein richtiges juristisches Beben wird. Als der Breach Ende Juli entdeckt wurde, entschied das Management, absolute Geheimhaltung zu wahren. Angeblich, um Panik zu vermeiden, während man das Ausmaß der Katastrophe untersucht.
Das ist ja erstmal nicht unüblich.
Nein, aber sie gründeten ein Krisenteam unter dem Decknamen Project Sparta. Und den beteiligten Mitarbeitern wurde dann erzählt, sie würden an einem Projekt für einen unbenannten externen Kunden arbeiten, der gehackt worden sei.
Das ist doch völlig naiv. Du kannst doch nicht ein Team von brillanten Software-Ingenieuren und Datenanalysten anheuern, um einen massiven Datendiebstahl zu untersuchen und dann ernsthaft glauben, die würden nicht herausfinden, wessen Daten das sind?
Ja, das war ein fataler Irrglaube.
Wie ist das denn dann konkret aufgeflogen intern?
Ein perfektes Beispiel dafür ist Sudhakar Reddy Bontiu. Das war ein Software-Manager bei Equifax. Er sollte ein spezielles Portal für diesen ominösen Kunden bauen. Zuerst wurde ihm gesagt, das Portal müsse Anfragen von über 100 Millionen Betroffenen aushalten.
Da wird man als ITler doch sofort stutzig, oder?
Natürlich. So viele Unternehmen dieser Größe gibt es gar nicht. Und der endgültige Beweis kam dann durch eine reine technische Unachtsamkeit.
Was ist passierend?
Er erhielt eine Arbeitsdatei für ein Schnittstellentool, eine sogenannte Postman Collection. Und der Dateiname dieser Datei war schlicht und ergreifend IFAX DataBreach.PostmanCollection.
Und IFAX ist das offizielle Börsenkürzel von Equifax?
Exakt. Da wusste er sofort, wir untersuchen hier nicht irgendeinen Kunden, wir untersuchen uns selbst.
Und statt dann sofort zum Compliance Officer zu gehen und zu sagen, hey Leute, ich weiß Bescheid, dachte er sich wahrscheinlich, wie kann ich daraus am besten Profit schlagen?
Ganz genau. Am 1. September, also fast eine komplette Woche bevor Equifax den Breach der Öffentlichkeit gemeldet hat, kaufte Bontour über ein Konto seiner Frau 86 Put-Optionen auf die Equifax-Aktie.
Wahnsinn. Kurz zur Einordnung für alle, die das vielleicht nicht so auf dem Schirm haben. Mit einer Put-Option erwirbt man das Recht, eine Aktie in der Zukunft zu einem bestimmten, heute festgelegten Preis zu verkaufen.
Richtig.
Wenn ich also weiß, dass ein Unternehmen nächste Woche einen massiven Skandal veröffentlichen wird und der Aktienkurs ins Bodenlose stürzt, dann kaufe ich heute Put-Optionen. Wenn der Kurs dann tatsächlich crasht, ist diese Option plötzlich extrem viel wert.
Genau so funktioniert das.
Es ist quasi eine Finanzwette auf den Untergang des eigenen Arbeitgebers.
Sehr gut zusammengefasst. Und am 7. September machte Equifax den Breach dann öffentlich, die Aktie brach massiv ein und Bontiu verkaufte seine Optionen. Er strich über 75.000 US-Dollar an purem Profit ein.
Unglaublich.
Ja. Dafür wurde er später vom FBI überführt, zu 8 Monaten Hausarrest verurteilt und verlor natürlich am Ende alles.
Zu Recht.
Und er war ja nur ein Beispiel. Ein weiteres war der damalige Chief Information Officer der US-Sparte, Jung Ying.
Der CIO.
Ja, der CIO persönlich. Der nutzte seine administrativen Zugänge, um interne E-Mails zu durchsuchen, zog die gleichen Schlüsse und verkaufte dann vorab einfach mal 13% seines gesamten Portfolios an Equifax-Aktien.
Das ist ja noch dreister.
Er ging dafür 4 Monate ins Bundesgefängnis.
Das zeigt doch extrem deutlich, wie gefährlich solche internen Tarnprojekte sind. Das Management verhängt keine formellen Trading-Sperren für die breite Belegschaft, weil sie ja offiziell niemandem sagen wollen, was eigentlich los ist.
Ja, das war das Hauptproblem.
Sie lassen ihre Mitarbeiter komplett im Dunkeln. Und die Mitarbeiter, die es durch ihre eigenen technischen Zugänge dann doch selbst herausfinden, die fühlen sich moralisch scheinbar nicht mehr an die Regeln gebunden, weil sie offiziell ja nie eingeweiht wurden.
Das ist ein völliges systemisches Versagen der Krisenkommunikation. Und genau das hat auch die US-Börsenaufsicht, die SEC, später extrem scharf kritisiert.
Was war deren Fazit?
Die Lektion für Unternehmen hier ist, Du kannst in einer echten Krise nicht einfach den Kopf in den Sand stecken und auf Geheimhaltung hoffen.
Mhm.
Wenn es Anzeichen für ein signifikantes Problem gibt, muss sofort ein strenger, unternehmensweiter Trading-Blackout verhängt werden. Auch wenn du der Belegschaft noch gar nicht sagst, warum eigentlich.
Weil die Alternative ist, dass die Gerüchteküche brodelt und Leute anfangen, die Situation kriminell auszunutzen.
Ganz genau.
Also fassen wir das mal zusammen. Die IT-Architektur ist ein Müllhaufen aus 18 Firmenkäufen.
Ja.
Ein Zertifikat für, naja, $50 läuft ab und lässt das Sicherheitssystem erblinden.
Mhm.
Externe Angreifer stehlen 147 Millionen Identitäten. Und das eigene Führungspersonal wettet dann auch noch an der Börse gegen das Unternehmen. Wie zur Hölle sieht am Ende die Rechnung für so ein monumentales Desaster aus?
Oh, die Konsequenzen waren absolut historisch. Erst einmal rollten dann natürlich Köpfe. Der CEO Richard Smith, der Chief Information Officer und der Chief Security Officer mussten das Unternehmen relativ schnell verlassen.
War ja zu erwarten.
Dann kam die juristische Welle. Equifax stand nicht nur vor unzähligen Sammelklagen, sondern vor über 40 Generalstaatsanwälten der US-Bundesstaaten. Dazu kamen die Handelsbehörde FTC und die Verbraucherschutzbehörde CFPB.
Eine Armee an Anwälten quasi.
Und auch die britische Finanzaufsicht schaltete sich ein.
Und das Resultat war dann dieser gigantische Vergleich, über den wir gelesen haben, richtig?
Ja, das war der größte Datenleckvergleich aller Zeiten. Equifax verpflichtete sich zu Zahlungen von bis zu 700 Millionen US-Dollar.
700 Millionen.
Ein riesiger Betrag. Ein Großteil davon, so zwischen 300 und 425 Millionen, floss in einen Fonds zur Entschädigung der betroffenen Bürger. 175 Millionen gingen als direkte Strafe an die Bundesstaaten und nochmal 100 Millionen an das CFPB.
Und technisch? Mussten die da auch was ändern?
Absolut. Sie wurden gerichtlich dazu verdonnert, ihre komplette Sicherheitsarchitektur von Grund auf neu aufzubauen und sich fortan regelmäßig von unabhängigen Dritten prüfen zu lassen.
Weißt du, was ich aus all diesen Dokumenten und Berichten als die vielleicht größte Erkenntnis mitnehme?
Lass hören.
Es ist dieser abstrakte Begriff der technischen Schulden, von dem IT-Leute immer sprechen. Wenn ein System wie dieses ACIs aus den 1970ern stammt und niemals es aktualisiert, dann denken Firmen doch oft, naja, es läuft ja noch. Das zu modernisieren kostet nur Geld und bringt uns überhaupt keinen neuen Umsatz.
Und genau diese Denkweise war hier der Sargnagel. Technische Schulden sind nämlich nicht einfach nur alte Software.
Genau.
Es ist eine gigantische, völlig unverbuchte finanzielle Verbindlichkeit.
Es ist eine Zeitbombe in der Bilanz. Weder die Investoren noch die Regulierungsbehörden sehen, dass dieses Unternehmen im Hintergrund Milliardenrisiken anhäuft, einfach nur, weil sie sich weigern, ihre Systeme zu pflegen.
Ja.
Und wenn diese Bombe dann hochgeht, ausgelöst durch einen absolut lächerlichen $50-Fehler, dann vernichtet sie in wenigen Tagen ein ganzes Jahrzehnt an Unternehmenswert.
Und genau deshalb ist Cybersicherheit heute einfach kein reines IT-Thema mehr.
Richtig.
Es ist ein reines Governance- und Vorstandsthema. Es reicht einfach nicht, eine E-Mail an 400 Leute zu schicken und dann zu beten, dass jemand was macht. Man muss Netzwerke segmentieren, Verantwortlichkeiten erzwingen und vor allem kontrollieren. Vertrauen ist gut, ein auditiertes Systeminventar ist definitiv besser.
Besser hätte man das nicht auf den Punkt bringen können. Danke für diese tiefe strukturelle Analyse. Das hat für mich wirklich wahnsinnig viele Puzzleteile zusammengepflügt.
Sehr gerne.
Und danke an dich, dass du bei diesem Deep Dive dabei warst und dich durch diese vielen Schichten aus Technik und Firmenpolitik mit uns durchgearbeitet hast. Aber bevor wir uns für heute verabschieden, möchte ich dir noch einen Gedanken mitgeben, der weit über Equifax hinausgeht.
Oh, jetzt wird's philosophisch.
Ein bisschen. Wir haben heute gesehen, wie ein einziges Unternehmen auf einen Schlag die tiefsten Geheimnisse von über 140 Millionen Menschen verloren hat. Und das sind ja lebenslange statische Daten.
Ja.
Eine Kreditkartennummer, die kann man sperren und neu ausstellen. Ein Passwort kann man leicht ändern. Aber dein Geburtsdatum, die Historie deiner Wohnorte, deine Sozialversicherungsnummer, diese Daten bleiben ein ganzes Leben lang gleich.
Stimmt.
Und nach Hacks wie diesem bei Equifax liegen diese Daten jetzt endgültig und für immer in den Datenbanken von Kriminellen oder eben fremden Geheimdiensten. Wenn also all die Fakten, mit denen wir traditionell, sagen wir mal, am Telefon, bei der Bank oder bei Online-Portalen beweisen, wer wir sind, gar nicht mehr geheim sind, bedeutet das nicht, dass das gesamte Konzept der wissensbasierten Identitätsprüfung in unserer modernen Welt endgültig tot ist?
Das ist ein extrem spannender Punkt.
Wenn das Wissen von Geheimnissen nicht mehr ausreicht, um unsere Identität zu beweisen, weil es de facto einfach keine Geheimnisse mehr gibt, wie genau sollen Regierungen und Banken in der Zukunft dann überhaupt noch feststellen, ob wir wirklich diejenigen sind, die wir vorgeben zu sein? Ein Gedanke zum Grübeln bis zum nächsten Deep Dive. Mach's gut.